Materie Podcast. Mein Name ist Alm. Heute geht es wieder einmal um Medienpolitik. Zu Gast ist der Verband österreichischer Privatsender bzw. seine Geschäftsführerin Corinna Drumm. Wir sprechen, was unvermeidlich ist, über den im Markt übermächtigen ORF, aber vor allem auch über die Anziehungskraft der Plattformen von Meta und Google auf die Aufmerksamkeit des Publikums und den damit verbundenen Druck auf bestehende Geschäftsmodelle. Herzlich willkommen beim Materie-Podcast, Corinna Drumm. Sie sind Geschäftsführerin des FÖB. Was ist denn der FÖB?
Der FÖB ist der Verband österreichischer Privatsender. Das ist so etwas Ähnliches wie eine Dachorganisation der österreichischen privaten Radio- und Fernsehsender. Also praktisch alle Radio- und Fernsehsender, die nicht zum ORF gehören, werden durch den FÖB vertreten. Parallel dazu kümmere ich mich auch noch um die Privatsenderpraxis. Das ist eine Aus- und Weiterbildungsorganisation für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Privatsender. Ich bin auch im Vorstand des österreichischen Werberats, der sich um ethische Standards in der Werbung kümmert. Und außerdem bin ich auch Vizepräsidentin des Europäischen Privatradioverbands.
Ja, das klingt nach einem arbeitsreichen Ablauf der Woche. Das erlaube ich mir sozusagen oder unterstelle ich einfach einmal. Die österreichischen Privatsender, Radio und Fernsehen, von wie vielen sprechen wir denn da eigentlich? Ich denke, viele von uns haben so ein wahrscheinlich zu kleines oder zu enges Bild davon im Kopf.
Es lässt sich ein bisschen schwer festmachen, aber so insgesamt für Radio und Fernsehen zusammengenommen, nur die privaten, können wir von 150 bis 200 Sendern ausgehen. Die Zahl klingt sehr hoch, weil man viele dieser Sender gar nicht kennt, weil die teilweise regional oder lokal präsent sind. Gerade im Fernsehbereich gibt es sehr, sehr viele sehr kleine Fernsehsender, aber auch im Radiobereich gibt es sehr viele, die wirklich nur in kleineren Regionen vertreten sind. Gleichzeitig sind natürlich auch die ganzen großen nationalen Sender ebenfalls auch bei uns im Verband.
Hat sich das mit der Digitalisierung noch verstärkt in den letzten ein, zwei, drei Jahrzehnten? Oder wie war denn da die Entwicklung? Beziehungsweise wann hat denn dieser Boom eigentlich eingesetzt? Beziehungsweise schauen wir ein bisschen in die Vergangenheit zurück, vielleicht sogar bis zum Privatradiogesetz oder vielleicht bis in die 90er Jahre, weil vorher war ja die österreichische Sendelandschaft sehr staatsnah. Durchgängig.
Das stimmt. Der österreichische Privatradiomarkt wurde 1998 flächendeckend liberalisiert. Damit waren wir eines der Länder in der EU, der am spätesten dran war damit. Das ging auch tatsächlich auf eine Verurteilung der Republik Österreich zurück. Also kurz gesagt, eigentlich wollte man das nicht. Schlussendlich gab es aber Privatradio. Es kam dann auch sukzessive privates Fernsehen dazu. Beide hatten steinige Wege vor sich, das muss man schon sagen, denn gerade im Radiobereich ist die Liberalisierung sehr zögerlich erfolgt. Es gab einen sehr gut ausgestatteten ORF, sehr gut finanziert, mit sehr weitreichenden programmlichen Freiheiten. Und dagegen gab es Privatradios mit damals ausgesprochen kleinen Verbreitungsgebieten. Das ist natürlich wirtschaftlich nicht tragbar. Mittlerweile hat sich die Situation und die Landschaft ein bisschen konsolidiert. Und Privatfernsehen war auch nicht ganz einfach und hat sich so langsam entwickelt. Mittlerweile haben wir einige genuine österreichische Angebote, wie beispielsweise ATV, Servus TV, Puls 4, Puls 24 und ähnliches. Und dann auch noch ein breites Angebot, gerade im regionalen Bereich, sowas, also regional stimmt nicht ganz bei manchen der Sender. Kurier TV, Krone TV sind nicht regional, aber natürlich auf einem anderen Niveau als die vorhin genannten Sender wie W24, RTS in Salzburg und ähnliche richten sich dann wirklich sehr stark auf ihre Region aus.
Und die schaffen auch lebensfähig zu bleiben, ganz offensichtlich, beziehungsweise oder gibt es hier einen großen Austausch in dem Sinn, dass da ein Kommen und Gehen an kleineren Sendern vorherrscht?
Nein, das würde ich nicht so sehen. Die die Aussage, sie schaffen es, lebensfähig zu bleiben, trifft es ganz gut. Also ich fürchte, reich wird man nicht mit privatem Radio oder Fernsehen in Österreich. Aber mittlerweile ist die Situation einigermaßen konsolidiert. Wir sehen auch im Radio, dass jetzt auch noch eine Expansion stattfindet. Gerade vor wenigen Tagen, am 21. Juni, sind 28 neue Radiosender on air gegangen über digitales Radio, DAB+. Das heißt, das sind ja durchaus auch Sender dahinter, die sich hier noch Expansionsmöglichkeiten versprechen. Gerade das Radio ist übrigens auch ganz faszinierend. In dieser Zeit, wo die Online-Angebote, gerade die Streaming-Plattformen extrem zunehmen, behauptet sich das Radio in ganz beeindruckender Weise. Die Radionutzung ist ungebrochen stark mit fast 3,5 Stunden pro Tag. Also jetzt Gesamtradio betrachtet, inklusive ORF natürlich. Fast 3/4 der Menschen in Österreich schalten jeden Tag das Radio ein. Das heißt, wir sehen hier eigentlich nicht wirklich einen Rückgang in der Nutzung. Ich glaube sogar, dass sich das gestiegene Angebot jetzt aufgrund der neuen Sender, der neuen Radiosender, die in den Markt gekommen sind, die Radionutzung, vielleicht steigt sie sogar noch. Jedenfalls wird sie, glaube ich, sich hier auf diesem Niveau halten.
Das ist schon für mich auch sehr erstaunlich. Also ich bin mit den Zahlen ein bisschen vertraut, habe sie aber jetzt für unser Gespräch vorher nicht noch einmal recherchiert und aktualisiert, weil deswegen habe ich sie auch abgefragt. Aber mich überrascht das schon sehr, wie viele Sender aktiv sind, dass so viele dazukommen und auch in welchem Ausmaß Radio gehört wird. Jetzt fragt man sich heutzutage, wie schaffen es die Menschen eigentlich, diese Aufmerksamkeit überhaupt aufzubringen, aber Radio ist vermutlich nach wie vor ein Begleitmedium, das sehr gut neben anderen Aktivitäten auch funktioniert. Und ich vermute, ohne es jetzt zu kennen, aber vielleicht frage ich das auch noch, dass der gesprochene Anteil bei diesen Sendern vermutlich eher gering sein wird.
So wie es im Radio halt üblich ist, der Wortanteil ist natürlich weitaus geringer als der Musikanteil. Das Radio ist der klassische Alltagsbegleiter, der die Menschen wirklich in jeder Situation begleitet, ob sie im Auto sitzen, ob sie im Büro sind, ob sie zu Hause sind, auch auf jedem verfügbaren Weg. Man kann das Radio nutzen über UKW, über DAB+, über eine Streaming-App wie zum Beispiel den Radio Player. Das heißt, es ist wirklich überall verfügbar in ganz Österreich und ich glaube, das ist der Vorteil von Radio, es ist extrem niederschwellig. Ich schalte es ein und ich habe sofort die Information, ich habe sofort die Unterhaltung. Und das macht das Radio, glaube ich, zu diesem guten Alltagsbegleiter. Und was wir in den Studien auch immer wieder sehen seit Jahren, ist, dass Radio auch die höchsten Vertrauenswerte hat. Das ist das Medium, dem die Menschen sehr, sehr stark vertrauen. Ich sehe es auch bei den Nachrichtenquellen beispielsweise. Der Digital News Report von Reuters hat für Österreich erst vor kurzem wieder gezeigt, dass das Radio nach TV die am meisten genutzte Nachrichtenquelle ist. Sogar noch vor den Zeitungen.
Also Vertrauen in Bezug auf die Wahrhaftigkeit der übermittelten Information.
Genau.
Ja, das ist absolut spannend. Also ich bin nicht wirklich ein Radiohörer. Deswegen überrascht mich das in mehrfacher Hinsicht. Verspreche hier an Ort und Stelle aber nicht, dass ich mir das Radiohören jetzt angewöhnen werde. Bin ein großer Fan von Streamingdiensten und kuratiere mir meine Inhalte gerne selbst. Aber was ist denn ich möchte mal noch zurückkommen auf den FÖB, was ist denn die Aufgabe eigentlich dieses Verbandes? Worin besteht da die Tätigkeit und warum schließen sich die Privaten in so einem Verband zusammen?
Das ist relativ einfach in der Interessensvertretung. Immer dann, wenn mehrere Marktteilnehmer ähnlich gelagerte Interessen haben, dann schließen sie sich zusammen und versuchen gemeinsam hier Verbesserungen zu erzielen. Und das ist letztlich sehr abstrakt gesprochen die Aufgabe des FÖB. Das kann Themen betreffen wie gesetzliche Rahmenbedingungen, das kann Themen wie Förderungen betreffen, das kann den dualen Markt, also das Verhältnis zwischen privaten Sendern und dem ORF betreffen. Was wir aber auch machen, ist, dass wir die Mitglieder in ganz konkreten operativen Themen unterstützen. Das hat jetzt gar nichts mit dem Gesetzgeber oder Ähnlichem zu tun. Derzeit zum Beispiel ist KI das große Thema und da beschäftigen wir uns natürlich auch als Verband sehr viel damit. Nicht so sehr mit der Frage, welche Applikation man jetzt wofür einsetzt. Das ist zu nah am operativen Geschäft. Aber mit Fragen wie beispielsweise, welche Vorgaben macht denn eigentlich der in Brüssel jetzt sozusagen beschlossene und gerade in Kraft getretene AI Act? Was müssen wir da beachten? Wie können wir für die KI-Kompetenz sorgen, die hier vorgegeben wird? Wie können wir die Risiken im Zaum halten und solche Fragen? Das sind so Themen, aber auch Fragen, wie können wir hier auch zusammenarbeiten? Gerade KI ist ein Thema, das hat wirklich die Grenzen zwischen den Mediengattungen, glaube ich, mittlerweile völlig überwunden. Die sind in den letzten Jahren schon zusammengeflossen und das ist bei KI auf jeden Fall auch der Fall. Mhm.
Ist dieser Auftrag auch in der Bildung bzw. in der Informationsaufbereitung für den Markt tätig zu sein, auch dem geschuldet, dass natürlich der private Markt dem ORF, den wir in diesem Gespräch sicher nicht aussparen können, gegenübersteht? Oder ist das etwas, das auch ohne den ORF alleine ausreichen würde, um einen Verband zu gründen und aufrechtzuerhalten?
Hätten Sie mir die Frage vor 25 Jahren gestellt, hätte ich gesagt, es ist hauptsächlich der ORF, mit dem wir uns beschäftigen. Damals ging es um den österreichischen Medienmarkt. Mittlerweile haben wir einen globalen Medienmarkt und mittlerweile ist das Verhältnis zwischen ORF und Privatsendern nach wie vor nicht erfreulich aus unserer Sicht, aber der viel größere Gegner lauert sozusagen außerhalb der österreichischen Grenzen. Ich rede hier von den großen Online-Plattformen, die mittlerweile mehr Werbegeld aus dem österreichischen Markt abziehen, als alle österreichischen Medien zusammengenommen verdienen. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, wie viel Werbung machen ORF, die Zeitungen, die Magazine, die privaten Radios, die privaten Fernsehsender, ist das weniger als das, was die großen Player wie Facebook, Instagram und so weiter aus Österreich rausholen. Das schadet uns natürlich, das fehlt uns nämlich auch, um unseren Content zu refinanzieren. Das heißt, aktuell muss man sagen, ist das für uns alle, für alle Medien, das größte Problem.
Ja, das ist durchaus spannend. Welche Größenordnung geht das denn da? Ich kann jetzt nur ganz tollpatschig schätzen, aber der ORF hat ja irgendwie ein Volumen von, glaube ich, 300 bis 400 Millionen Euro.
Das ist ganz einfach nachvollziehbar. Da muss man gar nicht schätzen, denn wir haben in Österreich einerseits die Werbeabgabe. Das ist eine Steuer, die auf alle Werbeleistungen in den klassischen Medien zu zahlen ist. Und wir haben auf der anderen Seite seit ein paar Jahren die sogenannte Digitalsteuer. Das müssen die großen Unternehmen wie Facebook und so weiter abführen. Und aus diesen beiden Zahlen, die sind veröffentlicht im Staatshaushalt, kann ich hochrechnen, wie viel Einnahmen die machen. Und wir reden hier von über 2 Milliarden Euro, die diese Plattformen mittlerweile aus Österreich abziehen, während die klassischen Medien bei knapp 2 Milliarden liegen. Mhm. Also im letzten Jahr wurde erstmals das Verhältnis umgedreht.
Gut zu wissen, von welcher Größenordnung wir da sprechen. Das war ja auch eines der Argumente des ORF früher gegen auch Privatsender, also speziell auch Radio- und TV-Sender, dass sie gesagt haben, die GIS bzw. die Stärke des ORF ist notwendig, damit das Geld nicht an die deutschen Eigentümerinnen und Eigentümer dieser Sender fließen. Also dieses Argument ist eigentlich dadurch, dass jetzt viel an Meta und Google geht, auch obsolet geworden.
Das ist völlig obsolet, lässt sich auch nicht übertragen, denn es stimmte damals nicht oder höchstens teilweise, denn wenn man sich ansieht, dieses Geld, was zum Beispiel von, nehmen wir an, ProSieben oder Sat.1 in Österreich mit Werbung verdient wurde, wurde ja auch wieder in Österreich ausgegeben, jedenfalls zu einem sehr großen Teil. Und nur durch diese Grundsituation konnte man dann Sender wie Puls 4 oder Puls 24 auch starten, die mittlerweile auch sehr gut funktionieren. Das heißt, viel von diesem Geld, was in Österreich verdient wurde von diesen deutschen Konzernen, blieb auch in Österreich. Es wurden hier Mitarbeiter bezahlt, es wurden hier Steuern geleistet, es wurde hier Wertschöpfung geleistet. Die großen Konzerne haben hier vielleicht einige wenige Mitarbeiter. Sie zahlen hier bis auf die 5% Digitalsteuer keine Steuer. Also sie zahlen zum Beispiel keine Gewinnsteuer oder Ähnliches, so gut wie keine Lohnsteuer. Und sie leisten vor allem auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, keinerlei publizistische Wertschöpfung. Das muss man sich mal vor Augen halten. Wenn wir von diesen Plattformen sprechen, unterliegen die in keiner Weise vergleichbaren regulatorischen Rahmenbedingungen wie klassische Medien. Wir müssen darauf achten, dass unsere Inhalte wahrheitsgemäß sind, dass sie ausgewogen sind, dass sie objektiv sind. Wir müssen sie vorher nochmal kontrollieren. Wir können nicht einfach irgendwas on air schicken. Das heißt, man kann sich darauf verlassen, dass das, was bei österreichischen Medien on air geht, qualitätsgeprüft ist. Bei den Plattformen können Kreti und Pleti irgendwas veröffentlichen. Da passiert überhaupt keine Kontrolle. Es gibt auch keine Haftbarkeit, keine Verantwortung im Nachhinein für diese Inhalte. Und das ist eigentlich besonders schlimm, weil damit, also dass diese Plattformen sehr stark dafür verantwortlich sind, dass Desinformation verbreitet wird, dass Hassrede verbreitet wird. Das wissen wir mittlerweile. Und das passiert auch nicht nur zufällig, weil man es halt vielleicht nicht kontrolliert hat. Das passiert ja auch durchaus gezielt, weil die Algorithmen so funktionieren und emotionalisierenden Content bevorzugen.
Ja, also da sind wir schon zwei Schritte weiter eigentlich auch im Thema drinnen, was ich sehr gut finde und begrüße. Ich gehe noch einmal kurz zurück zu dieser, wie ich es nenne, Schutzbehauptung des ORF, um hier die eigene Machtposition natürlich abzusichern, auch mit dem Argument, dass man sagt, hier gehen Teile der Gewinne, der Umsätze an ausländische Unternehmen, fand ich auch immer unter dem Aspekt ein bisschen lächerlich, dass man andererseits politisch den europäischen Binnenmarkt als Errungenschaft hervorstreicht, dann aber genau im Medienbereich eine Ausnahme dafür schaffen will und wieder nationalprotektionistisch agiert. Aber das ist ein anderes Thema. Was mich interessieren würde, wäre, was ist denn eigentlich die Position des FÖB zum dualen System an sich? Also mein Eindruck ist ja, dass da durchaus ein freundliches Verhältnis zum ORF von vielen Seiten gepflegt wird. Eine große, wie soll ich sagen, eine spürbare Auseinandersetzung nehme ich nicht wahr. Ist das richtig oder täusche ich mich da? Ist es da hinter den Kulissen härter?
Sie sprechen da eine gewisse Ambivalenz an. Auf der einen Seite muss man sagen, dass unser Medienmarkt in Österreich so klein ist und die Bedrohung durch die Plattformen aus USA, China und so weiter so groß ist, nämlich groß für die Medienvielfalt und für die Medienqualität in diesem Land, dass wir uns zusammenschließen müssen, dass wir uns verbünden müssen, dass wir Allianzen schließen müssen. Das passiert oft auf bilateraler Ebene. Das kann zum Beispiel beim Sportrechtekauf so sein, dass der ORF und ein Privatsender zusammen ein Sportrecht kaufen. Das kann, also in vielen Bereichen gibt es auf bilateraler Ebene Kooperationen. Wir haben aber auch gerade einfach in den letzten Monaten vielleicht auch immer stärker das konstruktive Gespräch mit dem ORF gesucht, weil der Druck von außen so extrem gestiegen ist. Das muss man wirklich so feststellen. Es ist nicht so, dass das so ein kleines bisschen anschwillt, sondern ich glaube, dass der Medienmarkt in seiner Vielfalt und Qualität wirklich akut bedroht ist im Moment. Und dagegen müssen wir uns zur Wehr setzen. Das können wir nicht alleine. Auch wir als privater Rundfunk können das nicht alleine. Auch der ORF ist zu klein und auch die Printverlage sind zu klein. Daher gibt es in der letzten Zeit sehr viele Gespräche, wo wir uns bemühen, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen, wo wir uns bemühen, die gemeinsamen Positionen zu finden. Eine konkrete Idee, über die wir derzeit sprechen, ist, dass wir gerne in den nächsten Monaten klarer herausstellen wollen, gemeinsam, was der Wert ist von redaktionellen und journalistischen Medien, warum die wichtig sind für die Demokratie als Ganzes und für jeden einzelnen Bürger im Land, warum der Diskurs wichtig ist und warum der in kuratierten redaktionellen Medien stattfinden sollte als Gegengewicht zu diesen Plattformen. Also wir werden versuchen, sozusagen unsere Arbeit ein bisschen besser zu erklären. Und mit uns meine ich tatsächlich den gesamten Medienmarkt. Also da sprechen wir zurzeit zusammen. Das heißt, das wirkt tatsächlich so und es ist auch so, dass wir hier in diesen Bereichen sehr gut zusammenarbeiten oder dabei sind, sehr gut zusammenzuarbeiten. Aber man muss auch festhalten, es gibt Bereiche, wo unsere Interessen sehr unterschiedlich gelagert sind. Und der Bereich Werbefinanzierung ist einer davon. Wenn ich vielleicht ganz kurz ausführen darf, der ORF finanziert sich, also ganz grob gesprochen, Größenordnung, hat etwa 1 Milliarde Euro Budget. Davon kommen ungefähr 700 Millionen aus dem, was früher die GIS war und jetzt ist es der ORF-Beitrag und rund 250 Millionen aus der Werbung und dann noch ein bisschen was, oder 300 Millionen aus der Werbung, dann noch ein bisschen was sonstige Erlöse. Die privaten Sender finanzieren sich zu 98% aus Werbeerlösen. Jetzt ist der Werbemarkt genau der im Moment rückläufig ist, wegen, ich habe es bereits erwähnt, ich muss mich leider wiederholen, wegen der Plattformen, die die Werbegelder eben aus Österreich wegziehen. Das heißt, wir sind hier auch akut bedroht in unserer Finanzierungsgrundlage, der ORF nur zu einem kleineren Teil. Und gerade der Werbemarkt ist der, wo wir aber in sehr harter Konkurrenz stehen. Das heißt, unsere Forderung schon bisher und auch weiterhin, trotz aller gemeinsamen Bemühungen, ist, dass der ORF hier langsam aus dem Werbemarkt ein bisschen reduziert wird, dass die Abhängigkeit des ORF vom Werbemarkt, von der Werbefinanzierung reduziert wird und wir das aber langsam und schrittweise machen, sodass wir auch den Lenkungseffekt erzielen können und diese Erlöse dann auch tatsächlich in die privaten Medien übergeführt werden können. Da bin ich zuversichtlich, dass wir das hinkriegen, aber das heißt, das ist ein Bereich, wo wir schon sehr klar sagen müssen, da haben wir keine Gemeinsamkeiten, da reden wir auch sehr hart miteinander. Aber es ist vielleicht, und dann bin ich auch gleich fertig, nach außen hin treten wir nicht mehr so kämpferisch auf, wie wir das vor 20 Jahren gemacht haben, weil wir uns einfach mehr um die konstruktiven gemeinsamen Lösungen bemühen.
Verstehe. Ja, da ist dem ORF ja fast das nächste Argument weggebrochen, wenn ich das höre, weil es hieß ja früher sehr oft auch, dass die Bedrohung ja von außen kommt. Also der ORF muss auch deswegen im Inland zu einer überproportionalen Größe ausgebaut und erhalten werden, damit er sich gegen den europäischen Mitbewerb wappnet. Das war auch eines der Argumente, das ich immer wieder auch aus dem ORF gehört habe, als Rechtfertigung dafür, dass man dieses Medienhaus in dieser Größe erhält. Ja, es ist auch kein Geheimnis, dass ich selbst auch immer wieder in allen möglichen Kommentaren anrege, dem ORF die Werbefinanzierung wegzunehmen, abzuschichten und die dem privaten Markt zugutekommen zu lassen, weil es eigentlich keinen vernünftigen Grund aus meiner Sicht gibt, dem ORF zusätzlich zu seinem garantierten Umsatz aus jetzt dieser Haushaltsabgabe noch dieses Einkommen zu verschaffen. Also aus meiner Sicht ist der ORF zu groß und leistet Dinge, die der private Markt mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser kann. Spiegelt das in etwa auch die Position der Privatsender wider? Oder gibt es da mehr Zugeständnisse oder sind die Forderungen vielleicht sogar noch weitergehend?
Ich würde es nicht so formulieren. Ein bisschen einen Unterschied sehe ich da schon. Ich glaube, wir müssen uns als Gesellschaft mehrere Fragen stellen. Die erste Frage ist, brauchen und wollen wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Ich glaube, dass die recht schnell beantwortet ist mit Ja. Und die zweite Frage ist, was soll der machen? Was erwarten wir von ihm? Was soll er nicht machen? Und daraus leitet sich dann die Finanzierung ab. Und die sollte aus meiner Sicht zu einem sehr großen Teil staatlich übernommen werden, so wie wir auch und Opernhäuser leisten, Autobahnen und Ähnliches. Und ich glaube auch, wir sollten uns den ORF leisten. Die Konkurrenz im Werbemarkt ist allerdings ausgesprochen schwierig, denn sie führt dazu, dass eine Gefahr besteht, dass das private Angebot kleiner wird, schwächer wird. Und das ist schlecht. Jetzt könnte man sagen, ist mir eh wurscht, ich schaue eh nur den ORF oder ich höre eh nur Ö3. Das ist aber zu kurz gedacht, denn die politische Abhängigkeit ist beim ORF natürlich stärker als bei privaten Sendern. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass es genügend unabhängige und auch vielfältige Sender gibt oder überhaupt Medienangebote, um ein vielfältiges und qualitativ hochwertiges journalistisches Angebot zu haben. Denn das ist die Aufgabe, die die Medien haben, dass sie die Regierenden kontrollieren, dass sie einfach auch den gesamten Staatsapparat kontrollieren und dort eben auch hinweisen, wenn es Missstände gibt. Wenn hier die Vielfalt und die Qualität reduziert werden, leidet unsere Demokratie. Und an das muss man immer denken. Das heißt, ich glaube, dass es sinnvoll wäre, die Werbung im ORF schrittweise zu reduzieren, im Radio und im Fernsehen. Ob man das dann durch eine Erhöhung des ORF-Beitrags oder durch andere Zuwendungen kompensiert oder nicht, muss man diskutieren. Ich bin nicht der Meinung, dass der ORF grundsätzlich zu groß ist. Ich glaube, dass der Auftrag nicht genau genug definiert ist, um diese Frage zu beantworten. Ich meine auch, dass man den etwas genauer definieren sollte. Ich habe nicht grundsätzlich ein Problem mit der Größe oder mit dem Budget des ORF. Ich habe eher ein Problem damit, dass die hohe Konkurrenz im Werbemarkt zu einem Problem führt bei privaten Medien und das wiederum für die Medienvielfalt dann schwierig ist.
Gut, ja, meine Sichtweise ist ja hier nicht versteckt. Also ich bin schon der Meinung, dass er zu groß ist und Dinge leistet, die in dem Auftrag vielleicht abgebildet sind, aber aus meiner Sicht in diesen Auftrag nicht hineingehören. Also gerade wenn ich an Sport und Unterhaltung denke, sehe ich das nur bedingt in diesem Ausmaß im ORF notwendig. Aber darüber kann man streiten, ob es jetzt, ich sage mal, es ist dann fast auch ein bisschen egal, ob man den Leuten 700 Millionen oder 900 Millionen aus der Tasche nimmt. Tatsächlich ist ja die Haushaltsabgabe in ihrer Höhe nicht unverschämt, sondern es sind eigentlich die Begleiterscheinungen, die es für den privaten Markt schwieriger machen, die nicht in Ordnung sind. Jetzt ist es ja so, dass es auch für den privaten Markt diverse Förderungen gibt. Aber auch da sollten wir darüber reden, in welchem Verhältnis die zum ORF stehen. Was gibt es denn? Also wir brauchen jetzt nicht detailliert alle Förderungen aufzählen, aber wie hoch ist denn ungefähr das Volumen und was wird denn im privaten Markt gefördert?
Es gibt den Privatrundfunkfonds und der fördert qualitative Inhalte im privaten Rundfunk, im Fernsehen und im Radio. Da geht es also um konkrete Sendungsprojekte. Es geht um Nachrichtensendungen, um Kultursendungen, um Reportagen, Dokumentationen und solches. Also nicht gefördert werden dort bloße Unterhaltungssendungen, um das klarzustellen. Die müssen frei finanziert werden. Und zusätzlich gibt es noch die seit zwei Jahren die Digitaltransformationsförderung. Das ist eine Förderung, auf die Medienunternehmen zurückgreifen können, damit sie ihre digitale Transformation ihrer Prozesse besser bewältigen können. Von der geht aber nur ein sehr kleiner Teil, nämlich ungefähr ein Viertel, in den privaten Rundfunk. Der Rest geht in die Verlags- und die Printbranche.
Und an den ORF selbst auch wieder.
Na, die Digitaltransformationsförderung nicht, nein.
Die über den RTR kommt? Ich dachte, da war der ORF schon zu einem großen Ausmaß selbst berücksichtigt auch.
Nein, das muss was anderes sein, das ist ein Missverständnis. Ja. Das heißt, das, was tatsächlich für den privaten Rundfunk an Förderung zur Verfügung steht, sind ungefähr 25 Millionen. Und wenn ich das ins Verhältnis setze zu den 700 Millionen, die der ORF bekommt, dann reden wir von einem Verhältnis von 3% etwa. Also es ist natürlich wesentlich zu wenig. Vielleicht muss man auch dazu sagen, grundsätzlich könnte man natürlich auch die Meinung vertreten, es sollte eigentlich für den privaten Markt gar keine Förderungen geben und für den ORF gar keine Werbung. Das wäre eine sehr klare Abgrenzung. Ich glaube, die hätte vielleicht vor 20 Jahren auch noch funktioniert. Heute geht die nicht mehr, aus meiner Sicht. Ein ganz werbefreier ORF wäre auch für die Werbewirtschaft mittlerweile sehr schwierig und auch für uns. Also das ist gar nichts, was wir uns wünschen. Wir wünschen uns eine schrittweise Reduktion.
Ja, das ist spannend.
Wir würden auch lieber ohne Förderungen zurechtkommen. Es ist nur der Markt zu klein, es ist der ORF zu groß in diesem Markt und es ist vor allem die Bedrohung von außen mittlerweile viel zu groß. Und deswegen geht es leider ohne Förderung nicht. Das betrifft alle österreichischen privaten Medien.
Ja. Jetzt könnte ich natürlich, und diese Position kann ich in diesem Gespräch besser einbringen, könnte man natürlich behaupten, jetzt 150 private Fernseh- und Radiosender, das ist doch etwas viel. So ein kleiner Markt wie Österreich, der braucht das auch gar nicht. Also so sehr wir Pluralismus in der Medienlandschaft haben wollen und pflegen und auch in gewisser Weise fördern, vielleicht braucht es ja gar nicht so viele Sender, wäre es nicht ein Ansatz, hier über eine Straffung des Marktes sogar zu einem besseren Angebot zu kommen? Auch das könnte eine Sichtweise sein, die man einbringen könnte. Aber ich verstehe natürlich, dass das nicht eine offizielle Position des VÖP auch sein kann, der den Markt in seiner Gesamtheit auch zu vertreten hat und natürlich hier keine Verschlankung per se gutheißen kann. Das verstehe ich schon. Aber kommen wir zurück zum ORF noch einmal. Wir haben auch angesprochen, dass auch die Verlage bzw. der Printmarkt ja unter ähnlichen Schwierigkeiten leidet wie digitale Medien, wie elektronische Medien. Ist es heutzutage noch zeitgemäß, auch mit in Blick Richtung ORF, nach diesen Medienformaten, Gattungen zu unterscheiden überhaupt? Oder sollte ein öffentlich-rechtliches Medienhaus nicht in der Wahl der Ausspiel- und Vertriebskanäle frei sein dürfen. Der ORF unterliegt ja hier gewissen Beschränkungen. Wie ist denn da die Sicht darauf?
Wenn man Vielfalt absichern möchte in verschiedenen Sektoren, dann kann man den ORF als sehr stark vom Staat unterstütztes Unternehmen nicht völlig von der Leine lassen. Und natürlich verfließen die Grenzen zwischen diesen Sektoren, aber nichtsdestotrotz muss man ja auch sagen, es gibt verschiedene Nutzungssituationen und auch Erwartungen der Seherinnen, der Hörer, der Leserinnen. Es ist ein Unterschied, ob ich mich vielleicht am Abend vor den Fernseher setze, ob ich im Auto das Radio einschalte oder ob ich zwischendrin auf dem Handy eine Information im Bewegtbild, in Audioform oder in Textform konsumieren möchte oder ob ich auch vielleicht beim Frühstückstisch die Zeitung liegen habe und mich dort auch mit diesem haptischen Erlebnis sozusagen informieren möchte. Und ich glaube, das alles hat seine Berechtigung. Und die Menschen fragen es ja auch nach. Deswegen macht es keinen Sinn, jetzt zu sagen, es ist alles eins. Also deswegen sage ich jetzt als Vertreterin von einerseits Radio- und Audiounternehmen und andererseits Fernseh- und Bewegtbildunternehmen, dass es hier weiterhin einen gewissen Schutz braucht. Gerade weil es halt eben teilweise kleinteilige Strukturen gibt, kleinere Verbreitungsgebiete. Wenn Sie sich überlegen, ein Sender, der in einem Bundesland, vielleicht sogar in einem kleineren Bundesland tätig ist, der hat sehr schwer, sich da zu refinanzieren. Trotzdem ist es wichtig, dass es ihn gibt. Also jetzt nur zu sagen, ach ja, der ORF, der hat ja eh seine Bundesland-Heute-Sendung und es gibt ja auch irgendwie ein, zwei regionale Tageszeitungen. Das wird, glaube ich, nicht ganz ausreichen. Also insofern, es ist die Vielfalt schon abzusichern. Österreich ist nun mal ein kleines Land. Da ist das schwierig und deswegen brauchen wir hier auch mehr Förderung als in einem anderen Land, wo eine Refinanzierung leichter ist. Wenn ich das vergleiche mit Bayern, das ist ein deutsches Bundesland, das alleine größer ist als Österreich. Ja. Da ist das natürlich ein bisschen einfacher. Mhm.
Wäre es dann im Sinne des Förderwesens, das jetzt sehr, sehr asymmetrisch ist und dem ORF trotz seiner Größe überproportional zugutekommt, nicht sinnvoll über die Haushaltsabgabe oder ein ähnliches Instrument, meinetwegen auch aus dem Budget, ich weiß, da sprechen viele Gründe dagegen für viele, aber wäre es da nicht sinnvoller, den Markt der Privatsender sogar noch stärker zu fördern? Gibt es dazu Überlegungen, dass man sozusagen aus der Haushaltsabgabe da auch noch einen Teil herausnimmt?
Geld hat kein Maschel, sagt man ja immer. Deswegen ist das jetzt, glaube ich, gar nicht so relevant, ob es aus der Haushaltsabgabe kommt oder woanders. Ich glaube, dass, und jetzt spreche ich wieder für den Privatrundfunkbereich, ich glaube, dass die Förderung, die wir haben, wesentlich zu gering ist. Ich erkläre Ihnen auch, warum. Wir kriegen jetzt 20 Millionen für die Privatrundfunkförderung für alle privaten Sender, Radio und TV in Österreich pro Jahr. Diese Förderung ist zuletzt vor 5 Jahren angepasst worden. Wir haben seither allein durch die Inflation, die zugeschlagen hat, 20-25% realen Wertverlust. Das heißt, real haben wir mittlerweile weniger Förderung, weil die Kosten einfach so gestiegen sind. Wir haben gleichzeitig auch mehr Marktteilnehmer, die manchmal sogar ihr Angebot deutlich ausgeweitet haben. Wenn Sie überlegen, ein Sender wie Puls24 ist noch nicht so lange dabei, hat ein extrem sozusagen gesellschaftlich erwünschtes Angebot, nämlich Information. Und auch andere Sender wie ServusTV, ATV und so weiter haben gerade ihre Informationsangebote deutlich ausgeweitet. Das heißt, es ist mehr Förderbedarf da und daher treten wir auch dafür ein und werben dafür, dass die Privatrundfunkförderung auf 40 Millionen angehoben wird. Die wird derzeit aus dem Bundesbudget bezahlt. Insofern würde ich davon ausgehen, dass wenn sie erhöht wird, dass das auch aus dem Bundesbudget kommt. Und was den ORF betrifft, sozusagen ist es die gleiche Antwort wie vorhin. Ich glaube, wir müssen uns überlegen, was soll der ORF leisten? Da muss man sich anschauen, was kostet das? Und diese Finanzierung muss man dann bereitstellen. Und der Anteil an Werbefinanzierung, an dieser Gesamtfinanzierung, sollte eben rückläufig sein. Ja.
Worauf ich damit hinaus wollte, war diese politische Abhängigkeit, die immer wieder erwähnt wird, nämlich war ja auch eines der Argumente, der Gebührenfinanzierung war auch die politische Abhängigkeit des ORF eher gering zu halten, dass das in der Praxis so natürlich nicht war, ist bekannt und eine Überführung der Finanzierung ins Budget würde meines Erachtens daran auch nicht viel ändern. Das ist eine Frage der Governance, die ordentlich aufgestellt gehört und nicht eine Frage dessen, woher das Geld kommt, das ja auch kein Marshall hat, kann man anders sehen.
Ich stimme da total zu. Also wenn wir über die Unabhängigkeit des ORF reden, sollten wir über die Unabhängigkeit des ORF reden, seiner Gremien, und nicht über die Finanzierung. Die Dinge spielen natürlich ineinander, aber es ist jetzt zum Beispiel der European Media Freedom Act, also das Europäische Medienfreiheitsgesetz, beschlossen worden, und das hat bestimmte Vorgaben für das Management des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in den Ländern. Da wird man in Österreich ein bisschen was nachbessern müssen. Und ich glaube, das wird dem ORF und seiner Unabhängigkeit und damit dem Medienstandort nicht schaden, sondern im Gegenteil zugutekommen.
Also, und wir kennen aber auch beide die Argumente, die aus dem ORF kommen, die das aus, sagen wir mal, logisch nachvollziehbaren Gründen auch meinen, nicht zu wollen. Aber worauf ich auch abstellen wollte, war
mehr die Frage. Unabhängigkeit, Entschuldigung? Also der ORF, glaube ich, ist nicht gegen mehr Unabhängigkeit.
Nein, der ORF ist
Der Stiftungsrat möglicherweise.
Der ORF ist gegen eine stärkere Finanzierung aus dem Budget.
Ach so,
an sich.
Okay.
Ja, das. Ja. Aber das Argument dieser politischen Abhängigkeit, die mit Förderungen verbunden ist, müsste dann ja in gleicher Art und Weise auch für die Privatsender gelten. Ist das in der Praxis ein Problem oder wird das als Problem thematisiert, dass eine Erhöhung dieser Förderung vielleicht nicht auch zu mehr politischer Abhängigkeit von privaten Sendern führen könnte?
Ich sehe null Abhängigkeit aufgrund der Privatrundfunkförderung. Die wird von der RTR vergeben. Die RTR hängt sozusagen an der weisungsunabhängigen Kommunikationsbehörde, an der Regulierungsbehörde dran, ist hier aber in dem Förderbereich selbstständig und vergibt das nach relativ genauen Kriterien. Mhm. Und insofern, also ich hätte noch nie wahrgenommen, dass es hier jetzt eine politische Einflussnahme gäbe im Sinne von, der Sender X hat zu kritisch über uns Regierungsparteien berichtet und der kriegt jetzt weniger Geld. Ich glaube, da sind die Wege viel zu lang, das funktioniert überhaupt nicht. Deswegen sehe ich diese Abhängigkeit weder heute noch in Zukunft.
Aber wir haben schon manchmal Diskussionen über die direkte Presseförderung, die natürlich dann auch im Bereich der elektronischen Medien reinspielt, nämlich über Inserate. Also die
angesprochen sind jetzt Inserate von öffentlichen Stellen, wie zum Beispiel Ministerien oder ähnlichem oder auch rechnungshofgeprüften Unternehmen.
Die auch an Verlagshäuser gehen, die Bewegtbildangebote schaffen. Also da ist ja möglicherweise doch Diskussionsbedarf da, ob es da nicht zu einer Beeinflussung kommt. Ist ja auch schon politisch Thema gewesen. Also ohne den Herrn Fellner jetzt unbedingt namentlich nennen zu wollen, aber nehmen wir das einmal symbolhaft her. Also da könnte es ja auch Möglichkeiten der Beeinflussung geben über diesen Weg.
Also das Thema wird ja zum Glück in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv diskutiert. Ich finde es gut, weil ich glaube, unser höchstes Gut als Medienbranche ist die Unabhängigkeit und die müssen wir jeden Tag verteidigen und das müssen wir auch demonstrieren, dass wir die haben. Ich kann es im Einzelnen nicht immer beurteilen, ob die möglicherweise mal eingeschränkt wird. Da gibt es ja Vorwürfe eher im Printbereich, so wie ich das wahrnehme. Was man schon festhalten muss, ist, dass es natürlich eine Gegenleistung gibt, nämlich eine Werbeleistung. Nicht immer ist die möglicherweise notwendig. Also man braucht vielleicht nicht ein Inserat, wo dann ein Ministerium sagt, dass es einen tollen Minister hat. Das ist ein bisschen zu offensichtlich. Aber es gibt schon auch, wenn ich jetzt über vielleicht eine Impfkampagne oder Ähnliches rede, gibt es schon auch Themen, wo es sinnvoll ist, wenn die öffentliche Hand kommuniziert. Und dafür nutzt sie natürlich Medien. Ein Punkt, der mich dabei besonders stört, ist, dass die öffentliche Hand hier auch sehr stark bei Unternehmen wie zum Beispiel Facebook oder Instagram Geld, ich möchte nicht sagen investiert, weil es keine Investition ist, sondern einfach Geld ausgibt. Mhm. Und das sehe ich eigentlich nicht ganz ein. Denn letztlich geht es hier um direktes Steuergeld, das ausgegeben wird für Plattformen, wo klar ist und wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass sie zu einer Spaltung unserer Gesellschaft führen, dass sie unserer Demokratie schaden, bis hin zu Spionagevorwürfen soweit es zum Beispiel TikTok betrifft. Also das sind schon einige Punkte so im Raum, wo ich mir denke, ich glaube, wenn man jetzt Steuergeld in die Hand nimmt, um ein legitimes Kommunikationsinteresse zu befriedigen, dann sollte man hier bevorzugt bei österreichischen Medien werben oder kommunizieren. Und an der Stelle kommt dann in der Regel immer der Einwand, ja, aber wir müssen doch die Jungen erreichen und die erreicht man nur so. Und dieses Argument ist falsch. Es gibt ja zum Glück Marktforschung. Und Marktforschung befragt eine Vielzahl von Menschen, also nicht nur drei Leute in meinem Bekanntenkreis, sondern ganz viele Menschen. Und da kommen wir drauf, wenn Sie sich zum Beispiel die Zielgruppe der unter 25-Jährigen ansehen und Sie schauen, zu welchem Prozentsatz werden die erreicht durch österreichische Radiosender, Fernsehsender und Printmedien, also österreichische Medien. Das sind 87%. Also zu sagen, dass wir als österreichische Medien die jungen Menschen nicht erreichen, ist schlicht falsch. Mhm. Und von daher glaube ich, sollte es eine ganz klare Bevorzugung geben von österreichischen Medien bei den Kommunikationsausgaben der öffentlichen Hand.
Ja, gut, das beantwortet eigentlich die Frage, die ich stellen wollte, weil die Frage der Kommunikation von öffentlichen Stellen ist natürlich nicht ganz einfach mit Schwarz und Weiß zu beantworten. Also zu sagen, man streicht hier jedes Budget, das dazu führt, dass auch Ministerien und Unternehmen mit einer höheren staatlichen direkten oder indirekten Beteiligung werben können. Das wäre natürlich Unsinn, weil es tatsächlich Kommunikationsbedürfnisse gibt, die über die bloße Darstellung von Politik hinausgehen. Die abzugrenzen ist natürlich schwierig und wir haben, weil Sie vor Impfen angesprochen haben, im Bereich von damals bei den Covid-Impfungen, das ist jetzt keine Unterstellung, aber das waren sehr, sehr breite Kampagnen, die sehr, sehr flächendeckend über sehr, sehr viele Medien geschalten wurden, wo man sich völlig zu Recht gefragt hat, warum hat dieses kleine Magazin jetzt sogar zwei Seiten von der Stadt Wien drinnen, die jetzt bewirbt, zur Impfung zu gehen. Also das war vielleicht auch in gewisser Weise eine Kompensationsmaßnahme, um über schwierige Zeiten hinwegzuhelfen, aber vielleicht auch eine Sondersituation.
Aber darf ich da kurz einhaken?
Absolut.
Wir haben in Österreich etwas, das ist relativ unüblich, das nennt sich sehr, sehr schwieriger Medienkooperations- und Transparenzgesetz. Ich glaube, ich habe es jetzt richtig gesagt. Also letztlich ist das ein Gesetz, das sagt, dass diese öffentlichen Stellen ihre Werbebudgets an einer zentralen Stelle einmelden müssen. Das haben wir schon länger. Da schauen andere Länder auf uns und sagen, das ist interessant. Ja. Wir wissen nicht, was unsere Regierungen, unsere Ministerien und sonstigen öffentlichen Stellen werben. Und das wurde vor kurzem verschärft. Und mittlerweile, und ich glaube nämlich genau aufgrund dieser Vorwürfe, und mittlerweile müssen ab bestimmten Größenschwellen müssen Berichte abgeliefert werden. Man muss sich rechtfertigen, warum man dort geworben hat, warum man diesen Kommunikationsinhalt gewählt hat. Wir werden sehen, wie sich das in der Praxis auswirkt. Eine Schwäche wurde leider nicht behoben, das muss man ganz klar sagen. Dieses Gesetz hat leider keine Sanktionen. Mhm. Also es macht Vorschriften und es sagt, ihr müsst uns das jetzt melden und ab gewissen Grenzen müsst ihr auch genau sagen, warum ihr das genauso gemacht habt. Das ist vom Grundgedanken her sehr gut. Und wenn jemand sich nicht daran hält, dann können letztlich nur wir Medien irgendwie sagen, hey, schaut's mal, die haben das nicht richtig gemacht. Also das haben wir immer kritisiert, dass es in diesem Gesetz keine Sanktionen gibt. Ich glaube, die bräuchte es. Aber grundsätzlich ist das Ansinnen dieses Gesetzes und auch die Änderungen, die es jetzt vor kurzem gab, absolut positiv.
Ja, also das ist der eine Teil, auf den ich in der weiterführenden Frage hinaus wollte eigentlich. Es gibt diese Prüfung ex post, die natürlich auch davon abhält, Dummheiten zu machen, die dann ex post herauskommen würden. Auf der anderen Seite gibt es ja immer wieder auch Ideen, diese Form der werblichen Kommunikation auch über vielleicht dritte Stellen oder neu geschaffene Strukturen oder objektivere Verfahren zu vergeben. Gibt es da auch eine Position oder Ideen vom FÖB, wie das geregelt werden könnte?
Also in dem Detaillierungsgrad nicht, nein. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze, die man da verfolgen kann, aber es gibt nicht den einen, der objektiv richtig ist. Ich glaube, das jetzt ist einmal im Rahmen des Möglichen ein guter Schritt gewesen, mehr Rechenschaftspflicht. Wie sich das nachher auswirkt, werden wir sehen und dann muss es halt allenfalls wieder korrigiert werden.
Ja. Aber könnte man zusammenfassen, dass die Entwicklung doch in vielerlei Hinsicht in die richtige Richtung geht oder wird alles immer nur schlimmer?
In Bezug jetzt auf öffentliche Kommunikation oder?
Medienpolitik, Förderung oder das Zusammenspiel zwischen Staat, ORF und privaten Medien?
Die Frage ist schwierig, weil man die, glaube ich, nicht mit einem Wort mit es wird besser oder es wird schlechter beantworten kann. Es gibt Bereiche, wo sich die Dinge zum Positiven entwickeln. Es gibt Bereiche, wo noch extrem vieles extrem im Argen liegt. Und dann gibt es Bereiche, die, wie ich schon erwähnt habe, sich ausgesprochen bedrohlich entwickeln. Mhm. Hier sehe ich, also das ist gerade diese internationale Konkurrenz aus dem Online-Bereich, hier sehe ich schon, dass sich die Politik und die Gesetzgeber auf europäischer Ebene und auch auf österreichischer Ebene sehr bemühen. Der Rechtsetzungsprozess auf europäischer Ebene ist wahnsinnig viel schneller geworden als noch vor 10, 20 Jahren. Mhm. Da hat sowas 10 Jahre gedauert. Jetzt kriegt man den AI-Act in wenigen Jahren hin. Jetzt kann man sagen, naja, aber künstliche Intelligenz, es entwickelt sich so schnell, da ist nach 3 Jahren alles anders, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz sind das halt nun mal unsere politischen Mechanismen und die sind auch gut so. Es ist gut, dass wir Interessen abwägen, es ist gut, dass wir darüber diskutieren, dass Interessen gehört werden und dass man am Schluss zu einer Meinung kommt. Und das sind letztlich Kompromisse, das gehört zu einer Demokratie dazu, aber ich finde das nicht schlecht. Und was ich meine ist, es wird schon gesehen, dass man hier durchgreifen muss. Man versucht immer wieder auch, der Plattformen stärker Herr zu werden, sie stärker zur Verantwortung zu ziehen. Es ist aber auch teilweise nicht ganz leicht, weil die nutzen natürlich jedes Schlupfloch aus. Die haben ihre Niederlassungen zum Beispiel niemals in Österreich und auch in anderen großen Ländern nicht. Die haben sie vielleicht in Irland oder auch mal in den Niederlanden. Wenn Sie jetzt zum Beispiel als Konsument auf Instagram eine Werbung sehen, von der Sie glauben, Sie sehen die hier in Österreich, von der Sie glauben, die wäre eigentlich nicht rechtskonform, dann ist das ausgesprochen schwierig, denn die österreichische Regulierungsbehörde, an die Sie sich vielleicht wenden, die kann das ja gar nicht nachvollziehen. Ne? Also wenn Sie das auf dem Fernsehsender, auf dem Radiosender sehen, dann kommt die Comaustria zu uns und sagt, schickt uns bitte mal eure Aufzeichnung. Ja. Die müssen wir nämlich 2 Monate behalten. Schicken wir die und dann sagen die, da war jetzt wirklich ein Fehler. Wenn es einer war. Bei den Plattformen ist das sehr schwer nachbildbar. Sie haben eine Werbung gesehen, sie stehen ja auch nicht da und screenshotten ständig alles und sagen dann, das war jetzt nicht richtig, das war jetzt gegen Jugendschutzgesetze oder Ähnliches, das möchte ich anzeigen. Mit den Community Guidelines der Plattformen kommen sie sowieso nicht weiter, aber auch mit den Regulierungsstrukturen nur sehr schwierig. Am Ende ist nämlich die irische Regulierungsbehörde zuständig. Jetzt arbeiten die zwar besser zusammen, aber also was ich damit sagen will, worauf ich hinaus will, ist, die Plattformen haben ganz wenig Regeln, die sie wirklich binden und die wirklich zu einem wirksamen Schutz in Österreich führen. Ich rede von dem Schutz, auf den wir uns in Europa geeinigt haben, den Schutz zum Beispiel von Minderheiten, dem Schutz von Jugendlichen, dem Schutz vor irreführender Werbung, all diesen Dingen, dem Schutz vor Hassrede, vor Desinformation. Darauf verlassen wir uns in der EU im Bereich der klassischen Medien und die Plattformen nutzen hier jedes Schlupfloch sehr gekonnt aus.
Ja, das kann man vielleicht als positiven Abschluss nehmen. Also was ich mich traue, aber zusammenzufassen, ist, dass in vielen Bereichen tatsächlich Fortschritte gemacht werden, auch im Verhältnis von staatlich finanzierten oder mit staatlichem Nachdruck finanzierten Medienhäusern. Es gibt de facto nur eines wirklich. Und privaten Medien, speziell privaten elektronischen Medien. Gleichzeitig gibt es eine wachsende Bedrohung für den Markt durch Plattformen, die Aufmerksamkeit in einer ganz anderen Art und Weise binden, wie das noch vor 20 Jahren überhaupt möglich gewesen wäre. Ja, und so ist der Medienmarkt immer in Bewegung. Aber wir sehen ja auch, wir nehmen ja auch Entwicklungen wahr, dass auch die Fähigkeit dieser Plattformen, die Aufmerksamkeit an sich zu binden, nicht eine ist, die für alle Zukunft in der Art und Weise fortgeschrieben werden kann. Also es entstehen dann doch noch neue, wie eben TikTok in den letzten Jahren, die wiederum in ganz andere selbstverschuldete Probleme hineinlaufen, die vor allem damit zu tun haben, woher TikTok kommt. Aber sie beweisen dadurch auch, dass anderen stabil geglaubten Mitbewerbern im Markt um diese Aufmerksamkeit, wie eben der ganze Meta-Konzern, eben doch noch Dinge auch wieder weggenommen werden können und dass vielleicht auch Generationen hier nachwachsen oder heranwachsen, die an diesen Dingen vielleicht auch weniger Interesse haben.
Darf ich da jetzt noch mal kurz bei TikTok einhaken? Ja. Ich habe am Anfang vergessen zu erwähnen, dass ich auch Vorstandsmitglied und Gründungsmitglied des Jugendmedienschutzvereins in Österreich bin. Und gerade aus dieser Perspektive finde ich TikTok extrem problematisch. Und da muss man sich bewusst sein. Also jeder, der diese App mal benutzt hat, hat festgestellt, dass dieser Algorithmus tatsächlich ein Suchtpotenzial hat. Man öffnet die App, man schließt sie wieder und es ist eine Stunde vergangen und du hast keine Ahnung, was in dieser Stunde passiert ist. Ich könnte jetzt nicht erzählen, ich habe jetzt das gelernt, das gesehen und so weiter. Also das ist wirklich ein Aufmerksamkeitsfresser mit absolutem Suchtpotenzial. Und das ist sozusagen auch die Botschaft an alle Eltern, die uns hören. Ich bin selbst Mutter von 2 Kindern. Hier gibt es leider keinen Schutz, auf den wir uns verlassen können. Hier sind wir als Eltern selbst gefragt. Da müssen wir genau hinschauen. Mhm. Mit den Kindern ganz, ganz viel im Dialog sein. Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass die Kinder auf diesen Plattformen in irgendeiner Weise geschützt sind. Ich sehe es auch im Bekanntenkreis meiner Kinder, wo teilweise auch Radikalisierung stattfindet, wo kein Diskurs mehr stattfindet. Ja. Beispielsweise jetzt das Thema Hamas-Israel ist so ein Thema, wo auf einmal Jugendliche ganz, ganz stark gefestigte Meinungen haben und überhaupt nicht drüber nachdenken, ob die andere Seite vielleicht auch ein gutes Argument hätte. Ich will jetzt gar nicht irgendwelche Seiten beziehen oder so, aber das ist zum Beispiel so ein Beispiel und es gibt so viele andere Beispiele, wo eine Radikalisierung stattfindet, weil ich vielleicht einmal zu lang auf ein bestimmtes Video, was mich in eine Richtung drängt, geschaut habe. Ich muss noch nicht einmal drauf geklickt haben, ich muss es nicht geliked haben bei TikTok. Ja. Die schauen sich genau an, wie viele Sekunden bleibt die bei diesem Content da und dann wird immer weiter radikalisiert. Also mein Appell wirklich auch an die Erziehungsberechtigten, man muss da sehr, sehr genau hinschauen, man muss sich da möglicherweise auch Hilfe holen von Organisationen wie vielleicht auch Safer Internet, damit wir unsere Jugendlichen weiterhin zu verantwortlichen, mündigen, vernünftigen Bürgerinnen und Bürgern erziehen.
Wunderbar, dann schließen wir mit diesem Appell und ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch.
Sehr gerne, ich danke.